Ja, guten Morgen miteinander. Ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen bei 1. Korinther Kapitel 5. Das nächste Kapitel in unserer Predigtreihe Gemeinde mittendrin. Und ich lese vor der Predigt das ganze Kapitel 5. 1. Korinther. Und das ist Gottes Wort. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg.
Guten Morgen. Ich möchte zuerst beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du zu uns geredet hast, dass du uns rausgerufen hast aus dieser Welt und dass du den Weg mit uns gehst. Und ich bitte dich, schenk du uns offene Ohren, offene Herzen für dein Wort, dass wirklich deine Herrlichkeit Raum gewinnt in unserem Leben. Und du gross wirst, auch in unserer Gemeinde. Ich danke dir dafür. Amen. Heute leben wir in einer Welt, die geprägt ist von Egoismus, die beherrscht wird von Konzernen und Politikern, die oft ihr Geld und ihre Macht ausnützen, um andere zu unterdrücken und auszubeuten. Für viele ist Geld mehr wert als Frieden und Menschenleben. Wir haben immer wieder Nachrichten, die wir im Fernsehen hören oder in den Zeitungen lesen, die uns erschüttern. Ja, wir leben in einer geteerten, hoffnungslosen Welt. Das ist auch der Titel unserer Predigtreihe. Und doch stellt sich die Frage, erinnern wir uns an das, wozu uns Gott berufen hat? Gemeinde mittendrin, Gottes Wunder in einer geteerten Welt. Das ist auch der erste Punkt meiner Predigt. Gott hat uns durch Jesus Christus in seine Familie hineingerufen. Sein Reich entsteht und wächst schon heute. Und darin herrschen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. In diesem Reich Gottes gibt es keine Ausbeutung und Unterdrückung mehr, sondern aufblühendes Leben durch gegenseitige Fürsorge und Anteilnahme. Gott schenkt jedem von uns Gaben, damit wir einander ermutigen, aufbauen, helfen und unterstützen können. Mit Freuden dürfen wir einander in der Gemeinde dienen. Gottes Gnade und Herrlichkeit wird darin sichtbar. Paulus schreibt den Kolossern in Kapitel 1, 27 bis 29, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Also, Christus lebt in uns. Und wie erlebten das die ersten Christen? Dieses Wunder und diese Hoffnung, obwohl sie Verfolgung und Widerstand ausgesetzt waren, wuchs die Gemeinde und blühte auf. Menschen, die unterdrückt wurden, erlebten zum ersten Mal wirkliche Wertschätzung. Ja, Sklaven wurden genauso gleichwertig in der Gemeinde aufgenommen. Arme und Reiche waren gemeinsam unterwegs und halfen sich gegenseitig, wo es nötig war. Gottes Liebe wurde auf diese Art auch für andere sichtbar. Rundherum, weshalb sie auch von vielen geschätzt wurden. Und weil klar war, dass diese Veränderung in ihrem Leben nicht aus einer neuen Therapie oder irgend sonst einem Hokuspokus entstand, sondern durch Jesus Christus, der in ihnen lebte, deshalb wurden sie auch Christen genannt. Christus lebt in uns. Das ist es, was in dieser geteerten Welt Hoffnung gibt und leuchtet. Nun, ihr habt den Predigttext gehört. In der Gemeinde in Korinth geschah etwas, das auch für die Griechen damals etwas ganz Schlimmes angesehen wurde. Und unser zweiter Punkt, der zeigt die Tragik der Sünde. Daran erinnert Paulus, als er in den Versen 7 und 8 schrieb, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Er erinnert hier die Korinther an das Bild vom Auszug aus der Sklaverei in Ägypten, an unsere Befreiung von der Sünde durch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Jesus Christus ist wegen unserer Sünde gestorben. Er hat dafür bezahlt und ihn hat es das Leben gekostet. Das ist die Grundlage für alle guten Veränderungen in unserem Leben. Denn seine Auferstehungskraft ist es, die unsere Süchte, unseren Egoismus und unseren Machtmissbrauch überwindet und uns wirklich frei macht. Und deshalb, weil wir mit Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen haben, soll das alte Wesen aus unserem Leben verschwinden. Jesus Christus lebt in uns. Da geht es doch nicht, dass diese Dinge, die uns unterdrückt und beherrscht haben, auch noch weiter in uns leben. Wenn Jesus in uns lebt, kann doch der Teufel nicht auch noch in uns leben. In 1. Korinther 2 haben wir gesehen, dass uns Gottes Identität gegeben wurde. Wir haben Gottes DNA, Gottes Wesen bekommen. Jesus Christus lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Deshalb hat alles, was offensichtlich nicht zu Gott passt, in unserem Leben auch keinen Platz mehr. Und wenn wir als Gemeinde offensichtlich und willentlich falsch lebende Gemeindeglieder unter dem Deckmantel der Freiheit weiter dulden, ist es wie der Sauerteig, der auch die anderen rundherum ansteckt und schlussendlich ist wieder das alte Wesen in uns allen drin. Und wie passt das denn mit Christus zusammen? Das geht doch nicht. Deshalb der dritte Punkt: Räumt den Sauerteig hinaus. Nehmt Sünde ernst und stellt ihr euch dagegen. Die ungesäuerten Brote weisen auf das hin, dass unser Leben von der Sünde gereinigt wurde und das neue Leben mit Gott ein Leben ist, in dem wir der Sünde keinen Raum geben. Ein anderes Beispiel für die Tragik der Sünde ist für uns heute noch bekannter, medizinisch die Sepsis, die Blutvergiftung. Sie ist die häufigste vermeidbare Todesursache im Krankenhaus. Ich habe einen Bericht des Deutschlandfunks gelesen, in dem berichtet wurde, in Deutschlands Krankenhäusern wird die Blutvergiftung oft nicht schnell genug erkannt und behandelt. Und so sterben daran täglich Krankenhauspatienten. Ein Beispiel ist eine 17-jährige Alena. Sie hat an einer Sepsis gelitten, also an einer Blutvergiftung. Ihre Hände und Füße werden nicht mehr ausreichend durchblutet. Da kommt das Blut nicht hinein. Sie sagte, ja, die ersten Tage habe ich das noch gar nicht so richtig wahrgenommen, was passierte. Aber irgendwann habe ich schon so gemerkt und gesehen, dass meine Extremitäten, die Hände und Füße, komplett schwarz wurden. Die Fingernägel und die Fußnägel waren ganz gelb und die Hände und Füße einfach schwarz. Das ist eine Tragik, die wir uns so nicht vorstellen können. Aber ich habe bei diesem Beispiel auch die Bilder gesehen. Ohne Amputation hätte Alena die Sepsis nicht überlebt. Innerhalb von 3 Wochen entfernten ihr die Ärzte die abgestorbenen Gliedmaßen. Alle Hände und Füße verlor sie wegen dieser Blutvergiftung. Wenn die Gefahr droht, das Körpergewebe irreparabel geschädigt oder bereits abgestorben ist, ist eine Amputation lebenswichtig. Totes Gewebe am lebenden Körper bewirkt eine Blutvergiftung, die sich über die Blutbahnen im Körper ausbreitet und zum Tod des ganzen Menschen führt. Eine Amputation wird als die letzte verbleibende Maßnahme gewählt, wenn keinerlei Aussicht besteht, dass sich der Betroffene nicht mehr durch blutete Körperteil erhalten lässt. Blutvergiftung ist keine kleine Sache, und wenn man sie am Anfang erkennt, kann man sie medikamentös behandeln. Aber wenn es zu weit ist, dann geht es nicht mehr. Und solch eine tödliche Verletzung hat die Gemeinde in Korinth erlebt. Deshalb reagiert Paulus scharf und schnell. Gottes Ziel ist es, durch die Gemeinde einen lebendigen Tempel in dieser Welt aufzubauen. In diesem Tempel soll Gottes Liebe und Herrlichkeit sichtbar werden. Wie das Blut durch den Körper fließt, will auch Gottes Heiliger Geist durch unser Leben fließen, sodass Menschen um dich herum etwas von Gottes Liebe und Herrlichkeit sehen. Nun wurde in Korinth in der Gemeinde plötzlich ein Glied dieses Körpers von Jesus Christus schwarz, nicht mehr durchblutet von Gottes Geist. Es erkannte nicht mehr die Sünde, und Gottes Herrlichkeit, Treue und Reinheit wurden dadurch beschädigt. Der schuldige Mann hat vermutlich seine Stiefmutter geheiratet oder auf jeden Fall eine längere Beziehung zu ihr gehabt. Es war keine kleine Romanze. Er war nicht in eine Sünde hineingestolpert. Etwas, bei dem man einfach so mal kurz sagt, oh, es tut mir leid, das habe ich nicht gewollt. Die ganze Stadt redete darüber. Aber die Gemeinde rühmte sich, dass sie sich nicht mehr an die Gesetze des Alten Testaments halten müsse. Sie dachten, als geistliche Menschen frei zu sein, und deshalb ließen sie den Mann sein Leben führen, wie er wollte. Und deshalb musste Paulus ihnen auch in 1. Korinther 10, 23 erklären, es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Und er zeigt auch, dass nur eine klare Trennung die Gemeinde davor bewahren kann, zu sterben. Alles, woran wir uns am Anfang erinnert haben, wird durch diese Art von Durchblutungsstörung gefährdet. Wer sich gegen die Korrektur durch den Heiligen Geist verschließt, der verstopft die Blutbahn und ist akut vom Absterben bedroht. In Hebräer 12, 14 steht, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Denken wir daran, Christus lebt in uns, deshalb brauchen wir die Heiligung, damit das Blut frei zirkulieren kann und der Heilige Geist uns führen und brauchen kann. Wenn das verstopft wird, dann sterben wir ab. Und der vierte Punkt ist der Blick auf Rettung und Heilung. In 1. Korinther 5 in den Versen 4 bis 7 steht, wenn ihr euch im Namen von Jesus, dem Herrn, versammelt, so werde ich im Geist anwesend sein und die Kraft des Herrn ist mitten unter euch. Dann sollt ihr den Mann aus der Gemeinde ausschließen und dem Satan übergeben, damit seine sündige Natur vernichtet und er selbst gerettet werden kann, wenn der Herr wiederkommt. Es ist schlimm, dass ihr auf eure geistliche Reife stolz seid und gleichzeitig so etwas zulasst. Erkennt ihr denn nicht, dass nach kurzer Zeit alle in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ihr auch nur einen von euch ungehindert sündigen lasst? Entfernt diesen Mann aus eurer Mitte, damit ihr rein bleibt. Der Mann wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen, damit ihm bewusst wurde, dass ihn seine Sünde von der Familie Gottes und von den Versprechungen Gottes trennt. Er soll zur Besinnung kommen und umkehren. Nun, wenn wir den zweiten Korintherbrief lesen, dann sehen wir, dass das gelungen ist. Der Mann hat Buße getan, er hat sein Leben geändert und Paulus fordert im zweiten Korintherbrief die Gemeinde auf, ihn auch wieder in Liebe anzunehmen, damit Gottes Herrlichkeit wieder weiter in seinem und in ihrem Leben sichtbar wird. Diese Bibelstelle, die ich jetzt gelesen habe, wird aber auch unterschiedlich ausgelegt. Manche gehen mit Vers 5 davon aus, dass der Mann trotz dem Ausschluss aus der Gemeinde am Ende gerettet wird, weil er einmal Jesus aufgenommen hatte. Andere gehen davon aus, dass er gerettet wird, wenn er durch den Ausschluss realisiert, auf einem falschen Weg zu sein und umkehrt. Egal wie wir denken, unser Wunsch ist es, dass niemand verloren geht. Deshalb müssen wir die Tragik der Sünde ernst nehmen, weil sie uns den Tod bringen würde. Deshalb können wir nicht einfach alle Türen aufmachen, sondern wir müssen wie Jesus Christus zur Umkehr aufrufen. Das alte Leben hat uns und unsere Beziehungen zerstört und deshalb muss es aufhören und durch das neue Leben als Teil des lebendigen Tempel Gottes ersetzt werden. Wir brauchen den Heiligen Geist, der durch unser Leben fließt. Es gibt die Vergebung der Sünde, weil wir sonst wie durch eine Blutvergiftung sterben. Gott schenkt uns den Heiligen Geist, damit sein Wesen in uns Gestalt gewinnt. Ja, wie Blut durch die Adern des lebendigen Tempels fließt. Und wo dieser Blutfluss gestört ist, muss sofort die richtige Medizin eingesetzt werden, damit dieser Teil des Tempels nicht abstirbt. Wie Antibiotikum wirkt, rettet und heilt Umkehr und Vergebung. Und wir hoffen, dass Amputation nie nötig wird, weil Menschen sich durch den Heiligen Geist überführen lassen. Nun, dieser Bibelabschnitt wurde auch oft missbraucht, um Andersdenkende oder unbequeme Mitchristen loszuwerden. Da wurde aus unterschiedlichen Lehrmeinungen etwas gebastelt und dann wurde jemand aufgrund dieser Beschreibung einer besonderen Sünde bezichtigt und ausgeschlossen. Doch das ist falsch. Dieser Abschnitt ist nur anwendbar bei offensichtlicher Sünde. Und Paulus erweitert diesen Rahmen noch und sagt, offensichtliche Sünde wie Unzucht treiben, habgierig sein, Götzen anbeten, fluchen, sich betrinken oder andere berauben. Das zeigt uns, es gibt Sünde, die öffentlich ist, die absolut und zwar sofort das Ansehen Gottes in dieser Welt beschädigt, wenn ein Bruder diese Sünde ständig tut. Es ist ein Unterschied, ob er einmal hineinfällt und das dann bereut oder ob er in dieser Sünde lebt. Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott und auch innerhalb der Gemeinde. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Sünde ernst nehmen und ausräumen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du für unsere Sünde zahlt hast, weil wir ohne das gar keine Chance gehabt hätten. Danke, dass du uns in deine Familie aufgenommen hast und dass du in unserem Leben am Wirken bist, dass du auch weiter wirkst, auch wenn wir an manchen Punkten noch am Beissen sind und noch nicht vollkommen sind. Aber du, Herr, du hast unser Leben in der Hand und du willst uns klar machen durch dein Wort, dass Sünde keine Bagatelle ist, dass Sünde, auch wenn sie privat ist, doch auch andere rundherum betrifft. Und darum, Herr, bitte mir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist wieder zu uns redest und hilfst, dass wir Sünde wirklich ausräumen und dir von Herzen so nachfolgen, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird und weiter wächst. Ich will dir dafür danken und dich loben und preisen. Amen. Amen.